Sie kommen aus der schönsten niedersächsischen Landeshauptstadt der Welt. Zwei Männer, zwei Mikrofone und jede Menge Nerdkultur. Egal ob Serien, Filme, Musik, Games oder einfach nur Hannover. Die Donner-Buddies von der Leine nehmen euch mit auf eine geekige Reise von den 80ern bis heute. Hier ist euer Lütje-Lage-Podcast. Und an den Mikrofonen sitzen, wie gewohnt, eure Reisebegleiter durch Zeit und Raum, Olaf und Dennis.
Tja, so Hollywood-reif wurden wir noch nie angekündigt. Könnte ich mich tatsächlich mal dran gewöhnen. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, warum klingt der Lütje-Lage-Podcast plötzlich wie eine Galileo-Folge von ProSieben? Das hat einen Grund. Wir freuen uns nämlich heute erneut, einen Gast bei uns willkommen zu heißen. Dieser Gast ist Hörbuch- und Synchronsprecher, spricht Werbungen und Voice-Overs fürs Fernsehen, macht Musik und schreibt Romane. Damit herzlich willkommen im Lütje-Lage-Podcast, lieber Martin Cooper. Hallo.
Ja, hallo Olaf. Hallo Dennis. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns.
Danke, danke.
Ja, auch von die Einladung. Jawohl. Hallo, nee. Hallo. Und wow, mega Intro.
Ich bin schon geflasht.
Ja, ich bin auch geflasht. Ja, bin auch geflasht. Es ist einfach schön, eine so tolle Stimme auch in diesem ausgerechnet natürlich logischerweise in diesem Podcast-Medium zu haben.
Danke, danke.
Ja, viele werden dich schon gehört haben. Olaf hat es ja gerade schon mal erzählt, wo du überall oder wo deine Stimme überall zu hören ist. Da kommen wir auch gleich nochmal auf so ein paar Themen speziell zu sprechen. Aber vielleicht magst du uns einmal kurz mitnehmen. Wie bist du denn, sag ich mal, Sprecher, Synchronsprecher, Hörbuchsprecher und so weiter und so fort. Wie bist du das geworden?
Okay, ja, klar.
Wie ist da dein Werdegang so ein bisschen?
Also ich würde mal sagen, bei mir ist der Werdegang tatsächlich wenig klassisch. Also ich habe jetzt keine Ausbildung oder irgendwie Schauspielschule oder sonst was gemacht. Ich komme vom Fernsehen, also war, bevor ich für Galileo gesprochen habe, dort im Schnitt und in der Grafik tätig, was ich immer noch, also als Teilzeit nebenbei her bin. Und hab dort, wir haben da so eine Schicht, das ist eine Sendevorbereitung, quasi bevor Galileo on Air geht, und da saß ich drin. Und dann ist so am Schluss aufgefallen, Mist, wir haben Voice-Over vergessen. Also für die, die es nicht wissen, Voice-Over ist, wenn man zum Beitrag aus dem Ausland kommt und dann Protagonist ist, der übersetzt werden muss, dann lege ich da meine Stimme drauf. Und es war damals so, dass es hieß, Mist, der Martin ist der einzig männliche Editor, Cutter, der noch am Sender ist. Komm schnell rüber in die Vertonung und setz da bitte ein Voice-Over drauf. Und ja, das war so die erste Berührung mit der ganzen Sache, und es wurde dann so stetig immer mehr. Und letzten Endes, ja, da müsst ihr jetzt sehr weit ausholen, ne? Weil das war dann auch alles über die Buchgeschichte und so weiter und so fort, wo es dann mit den Hörbüchern angefangen hat. Also keine Ahnung, ob ich einfach mal losquatschen soll oder ihr lieber chronologisch irgendwie durchgehen wollt.
auf die Romane und so kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen, und auf die Hörbücher, aber das ist ja schon mal ganz spannend. Also das heißt, du warst einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn man möchte.
Kann man genau sagen, in dem Fall, ja.
Ja, genau.
Das war wirklich und irgendwie glücklicher Zufall, der dann irgendwie so den Stein ins Rollen gebracht hat.
Ja, okay. Ja, auch für alle da draußen, ne, hinhören, also das geht durchaus, und ich glaube, gerade im SprecherInnenberuf gibt es immer wieder diese QuereinsteigerInnen. Und auch im Synchron sind nicht alles irgendwie Schauspieler, die jetzt synchron sprechen, sondern die aus unterschiedlichsten Bereichen dann hingekommen sind. Und dann haben die bei ProSieben gesagt, okay, hey, das ist cool, magst du das häufiger machen? Und oder
genau, ja, und
dann bist
das
du da so.
Die haben ja dann in der Redaktion drüben, die besprechen ja dann am Folgetag immer die Sendung, und da wurde es dann irgendwann Thema. Und dann hieß es, hey, wer spricht denn da? Und dann war es so, ja, wenn der Martin zwischen den Schnittschichten während seiner Arbeit Zeit hat, dann fragt es den einfach gern öfter, ob er reinkommt und vielleicht mal das ein oder andere Voice-Over spricht. Ja, und dann wurde es stetig immer mehr. Und genau, bevor das aber jetzt so dann zum Hauptjob oder Hauptberuf wurde, kam dann so der Schlenker zu den Hörbuchsachen, sage ich mal. Aber wie ihr schon gesagt habt, da kommen wir nachher noch drauf zurück. Ja. Aber was okay, vielleicht so eine ganz, ganz nette Info am Anfang ist, klar gibt es so die Leute jetzt, die mich dann immer fragen, man sagt mir, ich habe eine schöne Stimme, kann ich auch Sprecher werden? Und dann sage ich, ja, schick doch mal was rüber. Und es ist so, eine gute Stimme haben und gleichzeitig dann auch gut lesen oder das gut rüberbringen, ist die eine Sache. Es gibt aber eben auch von der Branche her viele Vorgaben, wo man sagt, beim Synchron musst du Schauspieler sein oder Schauspielerin, was aber auch so Vorgaben sind, die vielleicht, keine Ahnung, ob das jetzt zu gemein wäre, vielleicht zu sagen, die sind ein bisschen zu festgefahren oder weil man durchaus eben auch anderweitig Talent dafür haben kann. Also das betrifft jetzt ja dann nicht nur mich, der das so quereinsteigermäßig geschafft hat, sondern da kenne ich inzwischen einige, die vielleicht vom Radio oder halt von woanders her dann kommen und auch synchron sprechen.
Ja, man spricht ja auch mal so von Synchronen, also nicht nur immer von Synchronsprechern, sondern auch von Synchronschauspielern. Das habe ich also auch schon gelesen oder gehört, dass man das, dass man da also vielleicht mehr können muss als nur so sprechen, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, du machst viele Dinge, du machst Voice-Over, da haben wir ja schon gehört, was das ist, hast du ja auch schon ein bisschen erklärt. Also gibt es da noch mehr zu sagen oder ist das einfach nur, wir haben einen ausländischen Beitrag, also man kennt es ja auch, ne, bei Galileo, ja, und genau. Da ist dann eine deutsche Stimme drüber, die dann eben ja die Fremdsprachigen spricht sozusagen. Du machst natürlich auch Hörbuch, Werbung, Synchron. Einfach mal so gefragt, was macht dir davon, kannst du sagen, was dir davon am meisten Spaß macht und vielleicht auch, was ist so am schwersten oder aufwendigsten und gibt es da so Präferenzen, hast du da irgendwie so Vorlieben, also ach, jetzt heute endlich mal wieder ein Hörbuch und oh nein, jetzt schon wieder Werbung?
Also ich sag mal so, jetzt kriegst du wahrscheinlich von mir die Standardantwort aller Standardantworten, wenn es darum geht, was gefällt dir an deinem Job, nämlich es ist ungelogen tatsächlich die Abwechslung. Also es ist so, es ist zwar alles klar irgendwie sprechen, aber ich sag mal so, beim Hörbuch hast du halt ganz viele verschiedene Rollen und kommst so in die ja, Erzählperspektive einfach rein, was mal so schön ist, um sich so ein bisschen abzuschotten und in seinem Kämmerchen schön vor sich hinzulesen und so in so eine Geschichte einzutauchen. Und beim Synchron ist es auch wiederum so interessant, weil du halt meistens auf einen Charakter zugeschnitten bist dann und im Studio bist. Und kriegst du da aber, da ist es dann schon so ein bisschen, ich sag mal so, da sitzt dann schon der Regisseur da, der natürlich auch genaue Vorstellungen hat, wie die Person oder wie dein Charakter klingen soll. Und dann musst du halt auch auf, also da zählt dann quasi die Uhr runter auf 3, 2, 1 und dann musst du halt das Ding lippensynchron auf diesen Protagonisten im Film quasi draufklatschen, deine Stimme. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ, aber musst du halt quasi on point da sein einfach.
Ja, ist ja auch schwer. Also ich meine, das ist bei der deutschen Synchronisation, also finde ich persönlich ja auch sehr gut. Also wir sind ja, ich weiß nicht, da kannst du vielleicht mehr zu sagen, weil du in dem Metier ja tätig bist. Also Deutschland ist da ja schon eine positive Ausnahme, was das Synchronisieren von Filmen und Serien auch betrifft und gerade auch, was das, also so, dass man auch nicht merkt, also so geht es mir zumindest, dass da eben jemand spricht, also dass es nicht der Originalsprecher oder die Originalsprecherin ist. Da habe ich schon aus anderen Ländern, also ich hatte mal eine alte Videofassung von Terminator 2, glaube ich, und das war ein Sprecher, der das dann auch so ein bisschen lustlos einfach alles gesprochen hat. Also es war wirklich nur eine Übersetzung und das ist eben das, was das ausmacht. Ist das, erlebst du da auch, ja, oder spricht man da, oder hast du da Kontakt zu anderen Ländern vielleicht auch mal oder anderen Sprechern, auch vielleicht auch mal aus anderen Gegenden oder so, wo man so sagt, Mensch, ihr Deutschen, ihr macht das so richtig gut so, oder
nee, aber
du das wahr, diese Qualität jetzt, sage ich mal, der Synchronisierung?
Also ich würde schon auch sagen, da bin ich ganz bei dir, dass die Qualität da in Deutschland sehr hoch ist, weil was du gerade gesagt hast, ne, man muss auch sagen, da spricht dann ein Sprecher alle Rollen durch, egal ob männlich oder weiblich. Und das ist, glaube ich, also schon eher die Seltenheit, dass wir so eine extrem gute Synchronkultur haben wie hier in Deutschland. Da bin ich ganz bei dir.
Ja, würde ich auch sagen. Das ist tatsächlich über die vielen Jahrzehnte gewachsen und bedeutet aber natürlich auch, dass wir den großen Vorteil in Deutschland haben, dass man, ja, keine Ahnung, dann eben einfach mal auch Al Pacino ein Hörbuch einsprechen lassen kann. Oder
ja,
so.
Das stimmt, ne? Ja.
Also, ja, und das ist schon was Besonderes und da wollen wir jetzt nicht so en Detail drauf eingehen, es sei denn, du hast da gleich noch eine starke Meinung zu, aber wir wollen auch hoffen, dass das so bleibt in Deutschland, dass Stichwort KI da nicht irgendwann reingrätscht und die Studios dann sagen, ach Mensch, wir können das doch alles viel günstiger machen. Da sind ja einige andere Kolleginnen und Kollegen von dir auch schon sehr aktiv, wie ich das so mitbekommen habe, um da auch deutlich zu machen, pass auf, meinetwegen macht irgendwas, aber dann nicht mit meiner Stimme. Ich möchte auch nicht, dass die KI damit trainiert wird und so weiter und so fort. Also hoffen wir, dass diese Kultur, diese positive Kultur so auch erhalten bleiben kann, muss ich ganz klar sagen.
Ich glaube, was da, wenn ich dir kurz dazwischen gerätschen darf.
Ja, bitte, gerne.
Ich glaube, was da so ein bisschen Hoffnung gibt, was ich letztens in einem Gespräch mit einem anderen Synchronsprecher so rausgehört habe, ist, dass so ein bisschen diese Hoffnung ist, weil es ja doch auch besonders in der Anime-Richtung, wo ich jetzt noch weniger drin bin, auch eine recht große Fanbase gibt, die auch wirklich Interesse haben, auch die Synchronsprecher oder Synchronsprecherinnen persönlich auch kennenzulernen auf Conventions und so. Und ich denke, man darf nicht naiv an die Sache rangehen, muss das schon irgendwie im Blick behalten, weil man kann sie ja nicht weg- oder kleinreden. Die Sachen funktionieren leider schon ziemlich gut. Aber ich glaube, man muss da einfach so ein offenes Auge drauf haben irgendwie und aber selber so seinen Fokus nicht aus den Augen verlieren, weil ich glaube nicht, dass das komplett oder zumindest kurzfristig komplett ersetzt werden wird, also der Mensch als Synchronsprecher oder Synchronsprecherin. Aber so ein bisschen, glaube ich, muss man das schon im Hinterkopf behalten, dass da was ist, was vielleicht in ferner Zukunft die Möglichkeit oder die technischen Möglichkeiten zumindest hat, dass es passieren kann.
Ja, umso wichtiger ist es ja auch jetzt einfach mehrere Standbeine zu haben, auch im Sprecherbereich, ne? Wie du jetzt, also ich weiß nicht, wenn irgendwo mal was kommt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendein Konzern sagt, ach Mensch, so eine Werbung, die lassen wir mal eben vielleicht auch mal anders durchlaufen oder so. Aber da, wo es vor allen Dingen um Emotionen geht, also das Darstellen von Emotionen, du spielst ja dann auch, wenn du synchronisierst. Du musst ja dann in dem Moment spielen oder darfst spielen. Das ist etwas, was KI zumindest meines Wissens nach noch nicht so in der Form kann. Aber klar, naiv darf man da mit Sicherheit nicht rangehen. Das stimmt. Wo wir bei der Synchro sind, vielleicht da mal kurz einen Sprung hin. Du synchronisierst einiges, wie ich gesehen habe. Du hast irgendwie bei Outlander gesprochen. House of the Dragon warst du dabei. Bei South Park, ziemlich cool, so unter anderem. Wie bist du zur Synchro gekommen?
Also das war tatsächlich auch, also in dieser ganzen Sprechersache, muss ich sagen, habe ich so wirklich so, ich bezeichne es immer vielleicht ein bisschen herabwertend als so ein bisschen Deppenglück. Weil ich war damals mit einer befreundeten Sprecherin im Synchronstudio und da hatten sie so eine, das war eben gleich so Outlander, die erste Rolle, das waren drei kleine Takes. Und da hieß es halt dann so, als ich im Regieraum mit drin war, hieß es, ja, willst du es mal probieren? Und dann dachte ich mir so, ja, probierst es, gehst mal rein. Das Erste, was war, ist, meine Apple Watch hat gleich angezeigt, Vorsicht, sie haben einen hohen Puls, obwohl sie sich gerade nicht bewegen, weil ich wirklich so aufgeregt war.
Verstehe ich.
Aber es hat dann gut funktioniert und dann hatte ich schon so den ersten Fuß drin und mit dem Regisseur hat es auch gleich so irgendwie funktioniert. Wir hatten auch gleich eine ganz gute Verbindung zueinander und ja, und dann war ich in dem Pool drin und dann kamen so peu à peu immer so die nächsten kleineren Rollen. Genau, wie du eben gesagt hast, bei South Park, da ist es jetzt aktuell. Vielleicht somit eine der größeren, die jetzt in mehreren Rollen schon vorkommt, das ist der J.D. Vance, den ich da sprechen darf, muss.
Aha. Ja.
Aber ja. Genau, das ist ganz cool.
Ja.
Macht echt Spaß, ja.
Oh, das glaube ich. Ja, und South Park ist da ja, eine sehr coole Serie, die da glücklicherweise nach wie vor kein Blatt vor den Mund nimmt und da sehr, sehr unkorrekt, aber doch politisch auf der richtigen Seite, sage ich jetzt einfach mal, unterwegs ist. Insofern ist es, glaube ich, tatsächlich ein großer Spaß, bei sowas mitmachen zu dürfen und so aktuell am Puls der Zeit in dem Fall auch zu sein.
Ne? Aber und wenn es eben, natürlich ja.
Und wenn es den da drüben ein bisschen ärgert sogar, ist ja umso schöner.
Ja, ich glaube, soweit ich es gehört habe, hat es das auch.
Ja, oh ja, genau.
Aber was ich eben nur sagen wollte, und dann hast du also das komplette Gegenteil, dann stehe ich am Tag drauf im Synchronstudio und vertone dann wieder für eine Kinderserie ein Schwein, das 200 Mal in der Serie Oink 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 sagt. Das war so die größte Rolle bisher.
Okay.
Da, wo ich nur Grunzlaute und es war so ein Roboterschweinchen. Aha. Und mich nur mit Oink, Oink, Oink-Geräuschen quasi durch die ganzen Takes durchschlagen durfte. War aber auch sehr spaßig und hat ja war ziemlich Bock gemacht.
Ja, okay. Aber auch da macht es ja die Mischung letztlich, ne, im Synchron. Jetzt ist ja, du lebst in Bayern, meine ich, ne? Oder also direkt, München direkt. Kannst du die Sachen dann direkt auch in München alle einsprechen? Oder weil mittlerweile ist ja Berlin so eine Hauptgeschichte für Synchron, musst du dann da immer hinfliegen oder hinreisen oder kannst du das in München machen?
Nee, also ich würde sagen, so dass nach. Hoffentlich erzähle ich jetzt da keinen Blödsinn, aber ich würde fast sagen, dass so nach Berlin München tatsächlich auch einer der besten Orte für Synchron ist. Also gibt es ja auch viele Studios und bisher hatte ich es noch nicht. Ich würde es machen, weil man muss ja da auch so ein bisschen nehmen, was man eben kriegt, weil halt genau immer mal bei einem Auftrag vielleicht die eine Person dabei ist, die vielleicht mehr von dir hält als eine andere oder wie auch immer und dann kriegst du halt vielleicht die nächstgrößeren Rollen oder musst halt einfach auch schauen, dass man nimmt was man kriegt, aber bisher bin ich so in München und hat jetzt noch nie so den Fall, dass irgendwie, dass mal der Weg nach Berlin irgendwie vorgekommen wäre.
Ja, wer weiß, was noch kommt. Beim Synchron spricht man ja häufig auch davon, dass SynchronsprecherInnen auch eine Feststimme haben. Da in dem Bereich bist du da, hast du da schon irgendwen, den du häufiger sprichst, irgendeinen Schauspieler oder so? Oder?
Nee, da zu dem Punkt kam es leider noch nicht.
Ja, okay. Es gibt ja bald, wird ja ein neuer James Bond oder so gesucht. Vielleicht in die Richtung mal gucken. Oder gibt es irgendeine Stimme, wo du sagst, oder so, da hättest du Lust drauf, das würdest du gerne übernehmen. Wärst du bereit für so eine Rolle?
Also so per se mag ich als Schauspieler The Rock, also Dwayne The Rock Johnson ganz gerne. Aber ich glaube, für den wäre meine Stimme wahrscheinlich nicht maskulin genug, von dem her. Ja, aber per se fänd ich das schon cool.
Ja, okay. Also auch gern irgendwas mit Action oder so dann.
Ja, also auch da wieder, die Mischung macht's. Also ich meine, ja. ich bin da echt nicht festgelegt.
Ja, das ist cool. Hast du irgendein Vorbild im Synchronbereich? Also irgendwie andere SynchronsprecherInnen oder so?
Boah, Nee, tatsächlich jetzt nicht so wirklich. Ich meine, natürlich könnte man jetzt so die großen Namen sagen, ne? Wie David Nathan oder Simon Jäger, die sind natürlich auch so eine Klasse für sich, aber es ist wirklich interessant. Man steht ja dann auch manchmal im Ensemble, also mit 5, 6 Leuten, auch in einem Raum, wenn man jetzt so Hintergrundgeräusche, Demonstranten, Demonstrantinnen macht und so. Und da ist es einfach auch interessant zu schauen, wie die anderen das so machen. Also ich glaube, Idol führt auch manchmal vielleicht dazu, dass man zu verkopft oder zu sehr versucht, wie der oder diejenige sein zu wollen. Und deswegen ehrlicherweise jetzt nicht so sehr. Natürlich wäre das Ziel, dahin zu kommen, wo die beiden genannten Namen, die ich gerade gesagt habe, eben ja schon lange sind, aber ja, können nur versuchen, mein Bestes vom Mikro zu geben und dann schauen, wo die Reise hingeht.
Ja, absolut. Ja.
Vielleicht kommt da mal wieder jemand irgendwo von irgendwo her und sagt, Mensch, hier, du bist gerade hier, kannst du nicht mal kurz? Und dann rutschst du da auch wieder rein. Also das ist ja, das kann ja vielleicht auch passieren.
Ja, oder hört euren Podcast und sagt, Mann, die Stimme wird jetzt genau zu der oder der Rolle passen.
Genau. Ja, das ist ja
der
so.
Plan.
Also man hat ja, man kriegt ja auch, man entstehen ja Bilder im Kopf und vielleicht matcht das dann bei irgendjemandem, der verantwortlich ist, im Kopf so und sagt, Mensch, das wäre doch genau die richtige Stimme für den und den. Also wir würden die Daumen drücken auf jeden Fall, ja.
Ja, danke.
Du vertonst nicht nur, du hast auch tatsächlich, du bist halt tatsächlich auch Autor. Du hast einen Roman geschrieben, wenn wir das richtig recherchiert haben. Einen bisher, ist das korrekt? Oder war das
genau,
schon
also zwei,
mehr?
Es sind zwei Teile. Also
zwei Teile. Jalims Erbe heißt das, ja. Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen, wie das gekommen ist? Und ja.
Also ich habe... den habe ich schon damals, als ich 15, 16 war, habe ich einen Film geguckt. Wenn ich den jetzt sage, den Film, dann könnte man vielleicht darauf schließen, was so in dem Buch ein bisschen passiert oder wie es vielleicht sogar ausgeht.
Nicht zu sehr spoilern, okay.
Fakt ist, ich habe damals mir auch in den Kopf gesetzt, ich würde unglaublich gern so einen Film drehen als Regisseur und dachte mir so, okay, aber habe dann mal mich so informiert und ja, zu den damaligen Zeiten war es ja nicht so einfach, dass man wie heute einen Text promptet und dann die KI schicke Bilder draus macht, sondern war damit richtig viel Geld und Aufwand verbunden. Dann dachte ich mir, okay, das, was jetzt realistisch umzusetzen ist, ist ein Roman, ein Buch. Und der ist dann entstanden, lag dann auch ewig in der Schublade und ich musste dann, als ich mein Studium damals gemacht habe, von Windows auf Mac umsteigen, weil das auch mit Grafik, Photoshop, also Film und Animation habe ich damals gestartet und habe auf der Festplatte dann das alte Manuskript wiedergefunden. Habe das dann irgendwie gelesen und dachte so, Mann, warum hast du es nie fertig gemacht? Die Idee findest du ja immer noch cool. Habe das fertig geschrieben und dann einfach mal so wahllos, wie man es halt dann so macht, in der Hoffnung, der die nächste J.K. Rowling oder so zu werden, zumindest was so den Erfolg der Bücher und so angeht. Und dann kam tatsächlich eine Antwort von einem Verlag, die das auch verlegt haben. War dann allerdings, war ein bisschen unglücklich, ne? Das war dann so eine Hauruck-Aktion, hat auch irgendwie alles ganz nett funktioniert. Nur dann hat der Verlag irgendwie, dann war mein Buch gerade 1-2 Wochen draußen und der Verlag musste schließen. Und okay, dann hatte ich halt so eine Veröffentlichung, die du auch bei keinem anderen Verlag ja mehr unterbringst, weil es ist ja irgendwie schon veröffentlicht, pipapo, weiß der Geier, was da die Gründe sind. Dann habe ich es letztendlich im Self-Publishing gemacht und dachte, okay, und dann machst du parallel auch gleich noch das Hörbuch dazu. Und das habe ich dann so stückchenweise, häppchenweise, als ich gelesen habe, auf Instagram so immer hochgeladen, so kleine Häppchen. Und das war dann wiederum das Nächste. Dann hatte ich plötzlich irgendwann eine Nachricht im Postfach bei Instagram, wo es hieß, wo gibt's das Hörbuch, wir würden das gern für dich vertreiben. Das war auch damals, falls sie es hört, die Ines von der Hörbuchmanufaktur Berlin, quasi war damals, was die Hörbuchsache angeht, so meine Entdeckerin und meinte so, ich habe dann gesagt, das Hörbuch gibt's gar nicht, das habe ich jetzt bloß so für mich gemacht. Und dann kam so, ja hier, dann hätten wir dich gerne, sprich doch mal bitte dieses Buch ein, wir würden gerne ein Buch mit dir aufnehmen. Das war das erste Hörbuch und von da an quasi ging das dann langsam in die Selbstständigkeit. Das war so auch der Startschuss, der übers Buch dann so irgendwie einen kleinen Umweg, ja, zu sagen, begonnen hat.
Also hatte ich im Endeffekt dein Buch und deine eigene Vertonung des Buches dann auch zum Hörbuch sprechen gebracht, kann man
genau
sagen.
Genau, ja. Ja, wieder so ist gelaufen.
Ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob das immer so passiert, aber es klingt für uns oder für mich so, als wenn das jetzt schon wieder so ein bisschen so ein glückliche Fügung, ja, irgendwie total war. Und klasse, aber ich meine, gut, zu dem Zeitpunkt hattest du ja auch schon andere Dinge auch gesprochen, ne? Das war ja nicht so deine erste Sprechertätigkeit, also man hätte dich ja schon vielleicht kennen können, aber...
Nee, das war tatsächlich war ach, das, war also genau, das war deswegen hatte ich vorher gefragt, ob ich es am Anfang gleich erzählen soll, weil...
Achso, dann bring das doch mal in die Chronologie rein, genau, dann habe ich das jetzt falsch interpretiert, ja.
Nee, genau, ich habe ja erst immer also diese Galileo-Voice-Over gemacht, aber die waren ja nur unter keinem Namen oder so, weil ich die ja genau, nur parallel neben der Arbeit her gemacht habe und dann kannte ich eben noch ein paar Autorinnen, Autoren von dem Verlag damals, die meinten, hey, aber wir haben ja mal gequatscht, du sprichst da, sprich doch ein paar Sachen von deinem Buch ein, ist coole Werbung und so weiter und das habe ich dann eben gemacht und dann war das so der wirkliche Startschuss, sage ich mal, in die Sprecherkarriere.
Mhm. Sehr cool. Also Self-Publishing ist tatsächlich auch so eine Sache für sich, da haben wir jetzt gerade in der letzten Folge mit dem Markus Heitz auch einmal drüber gesprochen, der ja wahnsinnig viel schreibt und so viel schreibt, dass die Verlage das gar nicht alles rausbringen wollen können. Und dann macht er all die Bücher, die halt nicht über Verlage laufen, macht er im Self-Publishing. Sagt aber auch, also er macht das einfach, weil er diesen Output hat und er muss einfach diese Geschichten rausbringen. Ist aber auch nicht ohne tatsächlich. Ja. Ne? Also das ist... wirst du wahrscheinlich bestätigen können, ne? Also ist einfach auch finanziell ein Thema, mit Werbung, ja, dies, das, jenes, was man alles bedenken muss. Es ist aber natürlich total cool, wenn man, und das ist ja etwas Seltenes, also es ist ein kreativer Kopf, der, wie du, der einfach auch Geschichten erzählen möchte, der gleichzeitig aber auch die Fähigkeit hat, diese dann einzusprechen. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren da draußen, die ganz toll schreiben und sicherlich auch bei einer Lesung das ganz, ganz toll machen, so wie das dann halt ist. Aber es gibt ja immer wieder dann auch Situationen, wo man sagt, so ein Autor sollte dann nicht sein Buch selber einlesen. In deinem Fall perfekte Symbiose, muss man sagen, dass du das dann direkt auch mitmachen kannst. Und du bist da ja auch sehr erfolgreich. Also du hast eine ganze Menge Hörbücher mittlerweile eingelesen und unter anderem auch Ruinen der Elfen jetzt und Bote der Finsternis vertont und dann möglicherweise oder ziemlich sicher ab kommendem Jahr dann Der dunkle Brunnen. Das ist nämlich dann der dritte Band, der erscheint am 2. April 26. Ich weiß nicht, ob du schon was gehört hast, ob dann kurz danach auch das Hörbuch wieder erscheinen soll. Aber ich gehe mal davon aus, bisher war es immer so, erst kam das Buch raus und dann kurz danach, also der Roman, kurz danach kam das Hörbuch raus. Bist du dann wahrscheinlich auch wieder mit am Start? Hoffe ich.
Also ich hoffe es auch, also weil die beiden Geschichten waren wirklich so auch zwei Highlights in der letzten Zeit, weil es wirklich schöne, durchdachte und einfach ganz stimmige Welten waren und Abläufe. Also ich konnte mich da richtig schön reinlesen in die ganze Geschichte, weil ich die sehr, sehr schön und angenehm zu lesen fand. Aber ich hoffe, also ich habe da natürlich keinen Einfluss drauf. Da müssen die Lena und der Tom sagen, den Martin hätten wir da gern wieder, aber ich würde mich riesig freuen, ja, wenn es auch beim dritten Teil.
Ah, da bin ich ganz guter Dinge. Also wir haben ja mit den beiden auch schon gesprochen und die sind ganz begeistert. Also insofern.
Die Resonanz war von den beiden auf jeden Fall gut. Also ich habe jetzt, kann mich nicht erinnern, also ich kann mich nur erinnern, dass sie da nur Gutes drüber gesagt haben, ja.
Ja, da bin ich auch sehr, also das rechne ich den beiden auch hoch an, weil ich bin, glaube ich, so selber mein größter Kritiker und natürlich, weil ihr vorher das angesprochen habt mit als Autor selbst sein Buch vertonen, mit den Begriffen, ne, das war ja auch Thema. Und ich würde sagen, das war vielleicht bei dem Teil 1 tatsächlich so ein bisschen eine Abstimmungsproblematik. Ne? Man weiß ja immer nie, manchmal ist dann Hektik drin, manchmal passt es dann bei den Absprachen nicht so, dass da tatsächlich leider keine Ausspracheliste vorhanden war. Und ich mag es eigentlich immer sehr, wenn man mit den Autorinnen oder Autoren vielleicht sogar selber so in Kontakt treten kann, einfach mal über das Buch quatschen kann, was natürlich auch zeitlich oder auch ne, jobmäßig oder auch so die privaten Sachen, die man zu Hause hat, nicht immer möglich ist. Wo es ja allerdings keinerlei Entschuldigung gibt, das ist diese dumme, ich sag's jetzt mal, diese dumme Met oder Met-Sache.
Das ist schon so ein Klassiker geworden. Das ist, finde ich, auch mittlerweile.
Es ist tatsächlich und keine Ahnung.
Ja, du hast es auf beide, du hast es richtig und ich sag mal falsch, das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber du hast mal Met gesagt und auch Met gesagt. Also ich habe das extra nochmal, das erste Buch habe ich gelesen, das habe ich dann auch nochmal gehört. Ich kann dich da verstehen. Ich höre auch selten hier unseren Podcast mir selber nochmal an.
Nee, kurz sagen. Ich meine, so in Bayern ist das Met. Das ist natürlich gängiger bei uns, aber es war da tatsächlich so. Ich habe das Buch gelesen und dachte dann so irgendwann nach dem sechsten, siebten Mal, dachte ich so, Moment, nee, Quatsch, Met aus Tonkrügen, das macht ja null Sinn. Und hab dann nochmal, bin dann nochmal zurück. ja, manche Leute vielleicht, aber bin dann wirklich nochmal zurückgegangen, hab die Textstellen, was am Ende sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, hab die Textstellen rausgesucht, nochmal verbessert und hat mich dann vielleicht so ein bisschen naiv drauf verlassen, weil eigentlich gibt's ja am Ende nochmal ein Korrekturhören und so weiter, wo die Sachen korrigiert werden. War es dann wahrscheinlich auch, also ich hoffe mir, so oft kann es eigentlich nicht gewesen sein, was dann leider hoffentlich nicht öfter als drei Male durchgerutscht ist, ärgert mich selber am allermeisten. Und ja.
Ich glaube, wenn man es weiß, dann hört man da auch genauer hin. Ich muss ja auch jetzt sagen, es gab ja schon daran so ein bisschen Kritik, kann man auch, glaube ich, bei Audible kann man in Rezensionen so ein bisschen was lesen, aber es gab eben auch Lob. So, und das ist eben auch ein Punkt, den wir natürlich auch nochmal gerne hervorheben müssen. Also ich fand das schon sehr gut eingelesen, ob dich diese Kritik, gerade wegen der Aussprache, das ist natürlich auch schwierig. Ich glaube aber jetzt zum zweiten Hörbuch, da gab es dann, glaube ich, eine Liste oder ähnliches. Ja, also genau. Da gab es schon so Aussprachehinweise. Ich glaube, Lena hatte das auch erwähnt, dass sie da was, glaube ich, zur Verfügung gestellt hatte.
Und, ja doch, die hat eine total aufwendige und nette Ausspracheliste mir eingesprochen und auch auf Nachfrage konnte ich dann nochmal ein paar Begriffe, wo ich dachte, jetzt fragst du lieber nochmal das nicht wieder. Shitstorm wäre jetzt übertrieben, aber ne, man nimmt also, sich so
man muss ja mal
eine, ja?
sag nur noch. Ganz kurz, man muss ja zwei Sachen, muss man ja vielleicht nochmal deutlich machen. Also also Hörbücher einlesen ist mal das eine. Im Aventurien-Kosmos sowas zu machen, wo du irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen DSA-Fans hast, die seit 40 Jahren nichts anderes machen, als dieses Rollenspiel zu spielen, die Romane zu lesen und sich selber überlegt haben, wie Torvala gesprochen wird, wie Havena ausgesprochen wird. Das ist ja ein bisschen wie beim Fußball, wo plötzlich alle Bundestrainer sind und sagen, ja, sie können es aber besser. Jeder hat natürlich da für sich irgendwas abgespeichert. Das ist mal das eine, was man wirklich im Hinterkopf behalten müsste. Und das zweite ist, Lena und Tom haben hier, schreiben hier Romane, da geht's um Elfen. Alter, hab ich einen Respekt davor, was du da alles an Elfennamen und Zaubern und eingesprochen hast. Das ist auch nicht ohne. Nee. Weil gerade diese ganzen Elfennamen, die sind wirklich manchmal wahre Zungenbrecher, würde ich sagen. Also für mich zumindest.
Ja, für mich auch.
Insofern echt Chapeau und das ist eine Interpretation und es wird immer Leute geben, die sagen, ja, ich hätte es jetzt aber auf einer anderen Silbe betont das oder
ist,
so.
Das ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch seit 40 Jahren, also ich habe mit DSA ja auch vor 40 Jahren angefangen, es war immer so, dass bestimmte Begriffe, dass niemand genau wusste, wie sind die jetzt eigentlich auszusprechen. So, das wussten vielleicht noch die Autoren, manchmal auch nicht. Da haben wir mit Lena und Tom ja auch drüber gesprochen. Mein Gott, also das ist, da hört man natürlich, wenn man eine andere Aussprache für sich schon seit Jahren drin hat, hört man da vielleicht mal kurz auf und denkt so, Moment, was hat er da jetzt gesagt? Aber nochmal, wie gesagt, auch vor allen Dingen größten Respekt, was Dennis eben schon gesagt hat, also das ist ja auch nicht einfach, gerade weil es ja ein Werk eines anderen Autors auch ist und dem dann wirklich so gut gerecht zu werden. Und ich habe, wie gesagt, erst das Buch gelesen und dann auch nochmal das Hörbuch jetzt gehört oder höre es gerade nochmal vom ersten Band. Und ich bin auch davon durchaus begeistert. Also da bitte nochmal, ne? Und alles andere, da machen wir jetzt mal einen Haken hinter. Das
ja, also ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel, ich habe die komplette Feliasson-Saga nicht nur gelesen, sondern auch teilweise gehört. Das spricht Detlef Bierstedt, der das auch super macht, der das aber auch wieder auf seine ganz eigene Art und Weise macht. Und man hört dir einfach auch wahnsinnig gerne zu. Und ich finde, dass wie du die Figuren anlegst und was du da, was du an Spannung, an Stimmung reinbringst, finde ich super. Also ich kann nur sagen, weiter so. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu hören. Und da würde ich direkt eine Frage anschließen. Mich würde nämlich interessieren, wie du das machst. Liest du dir den Roman einmal vorab durch oder nimmst du den und liest den Prima Vista ein? Wie machst du das mit den Figuren? Bereitest du die vor irgendwie für dich stimmlich oder wie gehst du an so einen Roman ran?
Also danke erstmal für die Blumen, weil es ist so bei den Rezensionen auf Audible und Co. ist es ja so, dass die negativen Kommentare ja meistens immer, ja, die Leute, die negativ kommentieren, die machen sich die Mühe eher als jemand, der es gut findet, der setzt ein Sternchen und dann war es das von dem her.
Also ich habe nicht kommentiert, vielleicht sollte ich es mal tun. Also,
alles gut, aber ja, danke das dass, ja so. Ihr das so sagt. Was deine Frage angeht, es ist, ich mache es tatsächlich so, dass ich mir ich bekomme das Skript. Im Idealfall, wie vorher schon gesagt, sind Regieanweisungen dabei. Im allerbesten Fall ein Kontakt mit Autor oder Autorin, wo man direkt sagen kann, wollt ihr, weil manche wollen, dass die Stimmen sehr, sehr stark verstellt sind. Und manche wollen es wiederum, dass sie sagen, nee, du brauchst gar keine besonderen Stimmen machen, einfach relativ normal. Manche wollen Dialekte und so fort und so weiter und so fort. Bei den meisten Büchern, wo es diese Kontakte am Anfang oder diese Regieanweisungen nicht gibt, da bin ich tatsächlich dann im Skript immer so mal mit STRG F am Gucken, gibt's irgendwo das Wort Dialekt, gibt es irgendwie Stimmbeschreibungen oder so und fange dann auch an, so die ersten Seiten zu lesen, dann ein bisschen zu überfliegen, dass ich auf jeden Fall schon mal so ein Gefühl habe, weil ich hatte einmal eins meiner ersten Bücher war, das spielte in München, war ein Thriller und am Ende irgendwo 3 Seiten vor Schluss stand, jetzt erkannte sie auch seinen bayerischen Dialekt und ich dachte so, oh,
na, super.
Mist. Und ich hatte den halt komplett das Ganze mal Hochdeutsch durchgesprochen. Ich hätte jetzt auch nicht sagen können, ob die Autorin damals das hätte so haben wollen mit bayerischem Dialekt, aber da dachte ich so, Mist. Hättest du vielleicht vorher mal geguckt. Und seitdem sind es schon so bestimmte Schlagwörter, die ich mir mal raussuche und auch auf jeden Fall Anfang und Ende lese und auch so zwischendrin überfliege, dass ich schon so weiß, worauf ich mich da einlasse. Von dem her, das ist eigentlich so die Herangehensweise. Und dann lese ich und das meiste ist ja schon, also prima vista, auch ohne Regie die meisten tatsächlich, wo ich auch immer dann die Möglichkeit habe zu sagen, nee, okay, stopp, gehst nochmal ein bisschen zurück, fängst dort nochmal an, schneidest da nochmal drüber und dann entsteht so das Hörbuch Stück für Stück.
Ja, da bist du dann auch ganz dein eigener Herr sozusagen. Das. Da sitzt keiner irgendwo hinter der Scheibe und winkt und sagt, hier, das musst du nochmal machen.
Nee, das nicht.
Ah ja.
Das ist dann eher, wenn man, also ich mache ja viel dann im Homestudio, was die meisten Verlage auch ganz gern annehmen, weil es natürlich flexibler, schneller und einfacher geht. Das ist dann, wenn du ins Studio kommst, da hast du dann meistens eben dann draußen vor der Scheibe einen Cutter sitzen oder einen Regisseur, der halt mitliest und dann gleich sagt, nee, Moment, mach das so oder so.
Naja, aber du sagst ja in der Regel, auch wenn du das dann bei dir im Studio machst, es wird ja nochmal gegengehört eigentlich, ne? Auch. Mhm. Und insofern gibt es ja die Funktion auf jeden Fall. Ich würde eine Frage tatsächlich gerade nochmal einschieben, weil das passt gerade so wunderbar. Wir haben es ja auch gehört, du sprichst mit Dialekt eigentlich ganz normal. Wie schwer ist das für dich, da umzuswitchen oder hast du dir das, ist das leicht?
Also ich muss sagen, ich bin in viel so Sachen so ein bisschen autodidakt. Ich kriege so viele Sachen irgendwie hin, kann aber nicht wirklich erklären, wie. Das heißt also, ich kann schon reines Hochdeutsch sprechen, also ist auch im Synchron zum Beispiel totale Voraussetzung.
Ja.
Wo es mir nur schwer fiel, das war auch erst von einem Roman, den ich vor 2 Jahren hatte, wo so eine Figur beschrieben wurde, der immer im Wirtshaus sitzt, so ein bisschen besser beleibterer Herr, wo es auch hieß, der hat so eine dunkle Stimme. Und irgendwie ist das so, ja, du merkst schon, wenn ihr drüber redet, dann, und wenn man die Stimme so dürfer macht, dann kommt man so in das gräbige Borisch rein. Und da bin ich immer reingerutscht. Da bin ich immer so reingerutscht und war dann immer so, nee, Mist, jetzt setzt es nochmal an. Und da hatte ich wirklich einmal richtig Schwierigkeiten, so das Bayerische komplett rauszuhalten.
Ja, okay. Das kann ich aber gut nachvollziehen.
Ja. Aber sonst klappt es ganz gut eigentlich.
Ja.
Ich merke nur jetzt so im Gespräch mit euch ist es auch so, ich habe mir vorgenommen, du redest heute bei dem Interview oder bei dem Podcast einfach schönes, reines Hochdeutsch, aber ich merke so, sobald ich anfange, mich mit Leuten so ein bisschen wohlzufühlen und man quatscht einfach so, dann wird das immer so ein bisschen eine Mischung aus.
Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Also das gibt dem Ganzen jetzt noch so ein bisschen mehr Farbe hier und das ist, ja, finde ich wunderbar. Ja,
ich finde das auch charmant.
Ja, wo wir gerade so ein bisschen dabei sind, wir haben ja schon über das Einlesen gesprochen und auch über die unterschiedlichen, also wie du so unterschiedliche Personen innerhalb der Hörbücher sprichst. Es gab ja früher, kann ich mich erinnern, ich mag mich da täuschen, aber ich meine, das war so, dass nicht so sehr darauf geachtet wurde bei einem Hörbuch, im Gegensatz zu einem Hörspiel, wo man natürlich mehrere unterschiedliche Stimmen hat, aber bei einem Hörbuch nicht so darauf geachtet wurde, dass man die Dialoge auch von unterschiedlichen Teilnehmern dann auch mit unterschiedlichen Stimmen, Stimmlagen, vielleicht auch mal mit Dialekt oder so liest. Ich weiß gar nicht, ob das, also ich gefühlt ist es erst so, ich sag mal, en vogue geworden oder besser geworden in dem Sinne, seit der Harry Potter Hörbücher. Ich glaube, das ist so das Paradebeispiel für ganz unterschiedliche Stimmen. Wie viel Freiheit, ich meine, du machst das ja auch so, das gefällt mir ja auch bei den DSA-Hörbüchern jetzt sehr gut. Wie viel Freiheit hast du da und nimmst du dir so bei dieser Charakterinterpretation, so bei den Betonungen und den ganzen Stimmlagen, überlegst du dir das auch vorher so, den spreche ich so, oder gibt es da auch im Skript schon so Anweisungen, so Art Regieanweisungen, sage ich jetzt mal?
Ja, also Wie ich vorher gesagt habe, es gibt Autorinnen und Autoren, die eben diese Regieanweisungen mit reinschreiben und da steht dann so eine kleine Charakterbeschreibung von dem jeweiligen Protagonisten oder von der Protagonistin drin. Und manche schreiben sogar auch sehr, sehr detailliert dazu, der spricht ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer und dann hat man auch in Kombination mit der Charakterbeschreibung eigentlich immer ein ganz gutes Bild vor Augen. Und ich meine, das war ja, ich muss jetzt leider gestehen, da oute ich mich jetzt, ich habe Harry Potter nie gelesen, ich habe nur ein, zwei Filme gesehen, aber das war, glaube ich, Rufus Beck, der den eingesprochen hat, ne?
Genau.
Das war ja damals auch so, also habe ich nur so am Rande mitgekriegt, wie du auch gerade gesagt hast, dass das erste Mal war, wo das so wirklich extrem gespielt war, das hat ja auch, es gab Leute, die haben gesagt, das ist geil, weil dadurch ist es viel einfacher, die verschiedenen Charaktere irgendwie zu unterscheiden und irgendwie der Story zu folgen. Und dann gab es ja die anderen, die gesagt haben, so viel zu übertrieben, das passt gar nicht zum Hörbuch.
Ja, und für die gab es dann nochmal eine Version, die wurde dann von Felix von Manteuffel eingelesen. Ne? Die war so ein bisschen weniger Overacting. Also das war das, was man Rufus Beck, glaube ich, so ein bisschen auch vorgeworfen hat, die Kritiker, dass das teilweise ein bisschen sehr Overacting war. Aber das ist eine Geschmackssache. Ne?
Also, ja, total.
Ja, total, also, ja.
Ich hab das mit Rufus Beck geliebt. Ich habe die tatsächlich auch noch als Kassetten angefangen zu hören. Die Harry Potter Teile, damals irgendwie von Bertelsmann Club. Ich fand das super tatsächlich. Aber genau, Felix von Manteuffel, der hat dann so ein bisschen eine erwachsenere Fassung, sage ich mal, gemacht. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass man da alle Geschmäcker dann auch irgendwo abholen kann. Und also insofern passt schon. Hast du mal DSA gespielt? Also du bist ja irgendwie auch ein Kind der 70er, 80er so. Hast du mal Rollenspiel gemacht, Pen and Paper, irgendwas in der Richtung?
Nee, muss jetzt auch ganz ehrlich gestehen. Ich hatte einen guten Freund, der das gemacht hat. Von dem er hat immer seine Figuren dann später im 3D-Drucker auch selber gedruckt und bemalt.
Ah, okay.
Ja, sehr, sehr cool auch, aber so selber, ich habe da, wie wir vorher schon gesagt haben, mit allem, was ich so parallel mache, wenig Freizeit und Zeit für so die anderen Dinge. Ich finde es sehr interessant, ja, aber selber gespielt habe ich es nie. Nee.
Ja, ist ja auch nicht Grundvoraussetzung dafür, es zu sprechen oder so, aber du liest ja auch sehr viel verschiedene Genres. Da ist jetzt nicht nur Fantasy dabei. Gibt es etwas, wo du sagst, das machst du lieber als anderes? Oder ist das jetzt die Mischung auch wieder? Weil ein Thriller oder so, der in unserer Welt spielt, hätte zumindest ja die Vorteile, dass du, was Aussprachegeschichten betrifft, und da relativ entspannt bist wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist aber auch, also es ist tatsächlich, man kann das gar nicht so genreübergreifend sagen, glaube ich. Es ist dann so teilweise auch die Schreibstile auch von den Autoren und Autorinnen. Es gibt, und das ist eben auch so eine Sache, die ich jetzt bei den beiden Simiala-Büchern einfach schön fand. Das waren auch die Schreibweise. Du merkst, da waren zwei Leute am Werk, die ihr Handwerk verstehen. Und es gibt dann aber andere, die halt so Schachtelsätze schreiben, ne, wo du eine halbe Seite einen Satz hast und dann musst du schauen, was ist da Komma oder wie machst du Betonung? Und es ist dann ein bisschen schwieriger und unangenehmer vielleicht zu lesen, aber so genremäßig, ich habe auf Instagram auch eine Followerin angeschrieben, die meinte, Martin, ich kann jetzt nie wieder Galileo gucken, so wie vorher. Und dann habe ich sie gefragt, was ist jetzt los dabei, hatte die halt ja so ein Spicy-Buch vorher gehört, so ein bisschen, ja. Mit Erwachsenen-Themen, sage ich mal.
Ja.
Und danach dann den Galileo-Beitrag und dann hat es irgendwie Klick gemacht und sie meinte, sie hat das vorher gar nicht mitbekommen, aber jetzt weiß es und Galileo wird nie mehr so sein wie früher. Ich fand das ganz charmant. Aber, ja.
Galileo ist jetzt ein bisschen mit mehr Würze dabei.
Aber hallo. Ja, das stimmt. Ja. Nee, von dem her, um die Frage abschließend vielleicht zu beantworten, so diese Richtung Fantasy und so mag ich schon sehr, sehr gern, weil ich auch selber eben auch mit Jalims Erbe ja auch in die Fantasy-Richtung gegangen bin und deswegen ist es einfach so ein bisschen weiter weg vom Alltag und man hat einfach so komplett diesen Außenbezug einfach nicht und kann so komplett abtauchen in eine fremde Welt. Das mag ich schon gern.
Cool.
Ja, du machst auch Musik, ne? haben wir ja, da hinten sehe ich, das sehen natürlich unsere Zuhörerinnen nicht, aber also, da hinten steht da eine Gitarre. Ja, kannst du da ein bisschen mehr von erzählen? Ich meine, ist das wirklich ein reines Hobby, aber du betreibst es ja auch schon ein bisschen intensiver dann auch, oder ist das, wie läuft das so?
Das ist jetzt auch, also das ist glaube ich auch so ein Thema, oder so wie es jetzt das letzte Jahr lief, was so eine ganze Podcast-Folge wahrscheinlich füllen würde. Ich versuche es mal kurz zum Schreiben. Also ich bin sehr musikalisch aufgewachsen. Mein Vater hat früher, auch schon ganz früh, sehr viel Musik gemacht, auch selber so bayerische Songs geschrieben. Und dann hatten wir lange eine Familien-Coverband mit meinen zwei Schwestern und mit meinem Dad, haben so Party-Hochzeitsmusik gemacht. Oh. Und ich habe so parallel aber immer schon ein bisschen so Songs geschrieben, weil ich auch so die Sachen von meinem Vater früher sehr cool fand. Und irgendwie, natürlich haben wir auch lange in der Band jetzt überlegt, machen wir es deutsch, machen wir es bayerisch, aber dann dachte man so, ja, es gibt ja in dieser Pop-Richtung gibt es ja so viele gute deutsche Künstler und das Bayerische fühlt sich irgendwie, da fühlen wir uns wohler und ist irgendwie so ein bisschen heimeliger und es ist jetzt auch nicht so derb bayerisch, glaube ich, dass man es so gar nicht versteht. Ja, auf alle Fälle haben wir dann mal angefangen, jetzt so, noch durch Corona ging so die Familienband so ein bisschen ne, zu Bruch dann, weil es ja keine Hochzeiten und nichts mehr gab. Und dann habe ich so angefangen, die eigenen Songs ein bisschen auszuarbeiten, mal so ein bisschen einzuspielen und dann sind wir jetzt so letztes Jahr so ein bisschen ins Proben gekommen und jetzt hier in München und Umgebung schon einige Auftritte gehabt und das soll natürlich, also ja, es wäre schön, wenn es mehr wird als ein Hobby, aber ist natürlich auch ein hartes Pflaster.
Ja, vielleicht wird es ja mal zum zweiten Standbein oder so.
Es wäre wär cool, wenn ich auch Schleichwerbung machen darf.
Gerne, unbedingt.
Ja, gerne. Dann vielen Dank. Wir heißen Cooper and the Gang, also K2UPA. Ja. Und die Gang dazu, das ist auch meine Schwester und mein Schwager. Mhm. Und aktuell sind wir gerade auf der Suche nach einem neuen Drummer. Und Bassist wird sich auch rausstellen. Der nimmt gerade eine Pause. Ich hoffe, dass er danach wieder dabei ist. Aber wenn jemand hier näher München kommt und Schlagzeug spielen mag, wär dann doch ein bisschen zu viel alles auf einmal. Von dem her.
Ja, also wenn das jemand hier hört, ne, aus dem vielleicht sogar aus dem Raum München oder da vielleicht demnächst mal hin möchte und ein bisschen mit dem Schlagzeug umgehen kann, dann meldet euch bei Martin. Auf jeden Fall.
Ja, gern. Sehr das, gerne.
Ja, also es war eine bewusste Entscheidung, das auch mit Dialekt zu machen, also tatsächlich bayerisch dann das zu tun. Es klang eben so durch. Ist das auch so ein bisschen so ein Ausgleich dann zum ständigen Hochdeutsch sprechen müssen oder?
Das würde ich gar nicht sagen. Wir haben tatsächlich auch oft überlegt, ob wir es auf Englisch machen. Aber ich weiß jetzt nicht, also ich würde jetzt selber von mir sagen, mein Englisch ist jetzt, glaube ich, würde ich jetzt von mir sagen, ist wahrscheinlich jetzt zu schlecht, als das mal. Es gibt ja doch viele Redewendungen und so Sachen, die ja im Englischen ganz anders heißen. Und im Bayerischen ist halt so, da versteht man es, das passt alles so gut in die Melodien rein und es fühlt sich so ehrlicher an, weil man die Texte auch mehr fühlen kann. Und das Hochdeutsche ist dann wieder so eine Sache, das würde man, glaube ich, nur machen, einfach um die Überlegung zu haben, dass man vielleicht auch deutschlandweit vielleicht eher gehört wird als jetzt mit bayerischem Dialekt. Aber wir sind immer am Hin und Her überlegen. Ich habe auch schon ChatGPT ab und zu gefragt, was der meint, was sinnvoller ist. Aber er sagt, wenn es ehrlich cool ist und kulturell ist, dann kommt es manchmal auch besser an als reines Hochdeutsch. Ja. Es ist keine Ahnung.
Ist ein guter Vorschlag, glaube ich. Das ist okay so, ja.
Ich glaube, du musst auch wie es beim Synchron oder bei mir jetzt ja mit dieser Sprecherglückssträhne, sage ich, war einfach immer so die eine Person finden, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und sagt, das ist cool und da machen wir was draus.
Ja.
Ich glaube, so läuft
passiert das ja. Ja, ist doch schön. Du bist 1987 geboren, dürfen wir sagen. Wir schon gesagt, egal. das heißt, du hast auch so ein bisschen so, naja, in den 90er Jahren so ein bisschen sozialisiert worden, popkulturell vielleicht auch. Gibt's da Dinge, sind dir Dinge, Erinnerungen geblieben so aus deiner Jugend, auf die du gerne so durch so eine nostalgische Brille zurückschaust? Also so wie wir das ja hier für uns in unserem Podcast auch immer machen. Wir sprechen ja gerne über so Serien von früher oder so. Gibt es da so Sachen, wo du sagst, oh ja, das ist mein Thema, da erinnere ich mich gern dran zurück. Da, ne?
Also eine Sache, die ich an der früheren Zeit tatsächlich so in meiner Jugend schöner fand als heute, und ich glaube auch, dass das so für uns Menschen gesünder war damals, dieses, ich habe damals, ich weiß nicht, ob euch Stargate was sagt.
Natürlich.
Es kam irgendwie jeden Mittwoch, ja, jeden Mittwochabend RTL 2 und dieses auf die neuen Folgen hinwarten. Ne? Heute binge-watcht man ja alles weg und dann ist einem wieder langweilig, aber so dieses jeden Mittwoch auf die neuen Folgen hinfiebern. Also Stargate habe ich sehr viel geguckt, auch wo ich riesen Fan war, auch als dann die Sendezeit Samstag morgens um 5.30 Uhr war, waren Power Rangers. Da bin ich auch im
extra Wake-Up-Kino,
ja, im Wake-Up-Kino gewesen, als 2017 der neue Film rauskam. Oh. Da war ich nur vor der Arbeit, war ich um 7.30 Uhr im Kino. War mal, glaube ich, zu dritt oder so. Aber
wow.
Also das ist auch so ein, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Guilty Pleasure, aber eigentlich sind die ja schon Kult.
Ja, die sind total Kult.
Das ist kein Guilty Pleasure, das ist Kult, genau.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde, das ist ja etwas, was du ansprichst, wo du so einen Punkt auch triffst. Also es geht gar nicht immer darum zu sagen, früher war alles besser. Das würde ich jetzt gar nicht mal so unterschreiben, weil ich finde, da hat man dann häufig auch die rosarote Brille auf.
Ja, ja.
Aber es waren Dinge, also natürlich waren Dinge einfacher irgendwie gestrickt ein Stück weit. Und sie waren halt langsamer, ne? Also es waren, also Dinge haben sich auch langsamer entwickelt. Also gerade sowas, was jetzt mit Streaming ganz anders läuft, oder auch, ich sag mal, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, es hat viele Vorteile. Also ich sag mal, in den 90ern hätten wir jetzt so hier zu dritt in dieser Form sicherlich nicht zusammengesessen und einfach mal einen Podcast aufgenommen. Aber es führt halt auch hier und da dazu, dass es alles sehr, sehr schnell ist und man vielleicht das eine oder andere auch nicht mehr so genießen kann. Umso schöner finde ich es, wenn man sich die Zeit nimmt, einen Podcast zu hören oder ein Hörbuch anzuschalten und das auch einfach mal in Ruhe zu hören oder ein Buch zu lesen, logischerweise. Aber sich einfach die Zeit dafür zu nehmen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges.
Ja. Ja, ich bin auch, also ich bin total bei dir. Ich bin auch kein Fan von diesem früher war alles besser. Ich habe nur letztens ein Zitat gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem es war und kann es auch nicht mehr eins zu eins wiedergeben. Aber da würde mich mal, würde ich jetzt mal den Spieß umdrehen und da würde mich eure Meinung dazu interessieren.
Ja.
Das Zitat hieß irgendwie in die Richtung, was war es denn? Irgendwie sowas, die schlechteste Erfindung oder die schlimmste Erfindung der Menschheit ist Geschwindigkeit. Und da dachte ich so kurz, irgendwie ist was dran. Also, ne, wie du gerade gesagt hast, es ist nicht so schwarz und weiß, sondern irgendwie stimmt, aber sagt gerne mal, wie ihr das so seht.
Gute Frage. Dennis, möchtest du mal anfangen?
Ja, ich würde sagen, wie so viele Dinge ist auch das, hat viel Positives, aber auch halt Negatives. Ne? Also Geschwindigkeit ist halt und die Frage, worauf bezieht man es jetzt genau? Ne? Ich glaube, dieses sich nicht mehr die Zeit nehmen oder das Gefühl zu haben, nicht mehr sich die Zeit nehmen zu können für Dinge. Und Achtsamkeit ist da, finde ich, ein ganz gutes Stichwort. Also, dass man immer das Gefühl hat, man muss irgendwie drei Dinge gleichzeitig machen. Also wir reden miteinander und dann nochmal schnell gucken, was bei WhatsApp ist oder Social Media nochmal überprüfen. Dieses Gefühl zu haben, ich weiß auch nicht, wie sich das so entwickelt hat, dass man immer überall erreichbar sein muss, immer überall ständig am Puls der Zeit sein muss. Das ist schon ein Druck, den wir uns da selber geben. Und das kann halt auch sehr ungesund sein. Das würde ich unterstreichen. Das ist halt Internet wäre auch so eine Aussage. Ne? Internet hat uns ganz, ganz viel Positives gebracht. Oder Social Media kann ganz, ganz positiv sein. Man kann tolle Leute bei Instagram anschreiben und sie fragen, ob sie ihn mit einem Podcast machen möchten, zum Beispiel. Das ist was sehr Positives.
Ja.
Es hat aber auch wieder diese negative Seite, dass da wirklich jeder unkontrolliert einfach alles, ich sag mal, reinbrechen kann, ohne dass es in der Regel Konsequenzen hat und andere Menschen dann da in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das ist dann wieder, ja, wie so viele Erfindungen, wo es so ins Negative abdriftet. Und das finde ich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Das, ja.
Ja, ich ertappe mich auch öfter mal dabei, dass ich bewusst versuche, mir Zeit zu nehmen, wobei das ist ja auch der Ausdruck Zeit nehme, man kann sich Zeit ja nicht nehmen, das geht ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann aber merke, ja, was mache ich denn jetzt? Also du hast es eben angesprochen mit dem Bingen, ne? Du hast gesagt, Stargate früher, ne, fieberte eine Woche auf die Folge hin und wenn man jünger ist, dann kommt einem so eine Woche ja auch immer länger vor. Also heutzutage zum Beispiel, ich freue mich immer sehr auf Weihnachten, das ist für mich so eine tolle Sache und ich kann mich immer noch gut daran erinnern, wie lang diese Vorweihnachtszeit früher war und jetzt geht das so schnell weg und das finde ich eigentlich schade. Und auch du hast eben Kommunikation angesprochen, Dennis, die Wege zu Informationen sind kürzer geworden, nicht? Du hast einmal eine größere Menge, also du hast Zugriff auf viel mehr als früher. Das heißt, wenn du alles irgendwie sehen, lesen, hören willst, dann musst du dich ja auch irgendwie beeilen, weil es gibt viel und dann sind die Wege dahin auch recht kurz, ne? Du hast deine Streaming-Dienste und so weiter. Und das finde ich auch schon ein bisschen, also ich finde das manchmal ein bisschen bedrohlich. Und ich kann mich auch erinnern, Michael Ende hat ein schönes Buch darüber geschrieben, das nennt sich Momo. Da gibt es auch so graue Herren, die dann den Leuten auch oder die Menschen dazu bringen, Zeit zu sparen, um sie dann aufzubewahren für später und so. Und da musste ich auch neulich mal dran denken an dieses Buch, weil das auch schon so ein bisschen so eine, Michael Ende hatte da so ein bisschen so eine Weitsicht. Ne? Der hat das
war
gesehen,
prophetisch.
Ja. Schon gesehen, dass das immer, die Menschen haben immer weniger Zeit und wenn man so draußen lang geht oder man geht in den Supermarkt oder so, viele sind so gehetzt und so. Ja, ist schon manchmal ein bisschen komisch, weil wir es auch anders, also wir kommen aus einer anderen Zeit, das klingt jetzt auch schon wieder ein bisschen hochtrabend, aber ich sag mal so, als wir haben es anders erlebt, sag ich mal so, ne? Als wir jünger waren und ist schwierig, also es hat Vorteile, aber manchmal denke ich auch, Gott, jetzt musst du mal ein bisschen die Bremse ziehen und
einfach mal. Ja, das mal ist an uns allen ja letztlich, ja. Ne? Wie wir damit umgehen und ich finde es, also wir sind erwachsen, wir können da selber für uns entscheiden, wie wir das machen wollen. Meine Kinder, die sind 6 Jahre alt. So, da denke ich mir manchmal, wow, was haben die irgendwann für einen Berg an Themen, die sie und an Kommunikationswegen und Mitteln, was sie dann bewältigen müssen, sag ich mal, wo wir Kinder der 80er, 90er da einfach vielleicht ein Stück weit ja behüteter waren oder einfach weniger verarbeiten mussten letztlich. Vielleicht ist das auch ein Trugschluss, weil auch der Mensch sich irgendwie da weiterentwickelt und die heutigen 14-Jährigen oder so auch nicht so sind, wie die das vor 30 Jahren waren. Aber das ist schon so ein Ding, wo ich mich manchmal frage, wie wird das für die sein irgendwann, diese Herausforderung damit umgehen zu müssen und welche Daten man in welcher Form preisgibt. Also ich sage immer ganz gerne, ich bin super froh, dass als ich Teenager war, dass es da noch kein Social Media gab oder kein Smartphone und all das, was es für Fotos und alles geben würde, Videos von mir, um Gottes Willen. Was bin ich? Nee, also ernsthaft, also das ist ja man muss, also da bin ich tatsächlich froh, dass mir das erspart geblieben ist, so. Ja. Also insofern hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, wir müssen echt gucken, wie wir damit umgehen. Kommen wir mal von der nostalgischen Brille auf das Richtung Fernglas.
Ich hätte aber, wenn ich dir kurz noch...
Ja, darfst du gerne.
Es sei denn, du sagst, wir haben noch keine Zeit.
Nee,
aber,
wir haben jede Zeit. Das ist hier alle Zeit der Welt.
Vielleicht nur, das war jetzt eher so das Filmische, natürlich auch so, ne, die Klassiker Pokémon und so, die waren auch mit dabei. Musikalisch waren es, das ist vielleicht eher so ein Part. Ich war und bin, war auch regelmäßig auf Konzerten, großer David Hasselhoff-Fan, auch wenn den der eine oder andere nicht so als toller Musiker bezeichnen würde, aber ist es positiv oder negativ die Reaktion?
Also für Dennis ist das positiv auf jeden Fall.
Ich war bei David Hasselhoff in Hannover beim Konzert damals als, weiß nicht, 12-, 13-Jähriger mit Kit auf der Bühne. Großes Erlebnis, also habe ich sehr gefeiert damals und ich finde ich völlig, völlig legitim. David Hasselhoff, hey.
vor ein paar Jahren auch mit einem Freund, wir haben uns Baywatch-Outfits besorgt.
Geil.
Cool. Und an dem Abend, glaube ich, öfter fotografiert als er auf der Bühne. Aber, nee, war spaßig und genau. Und das Letzte, und dann schauen wir ins Fernglas, ist vielleicht auch, was so meinen ganzen Werdegang so ein bisschen beschreibt. Es ist tatsächlich das erste Buch, was ich in meinem Leben jemals komplett gelesen habe, war das erste Hörbuch damals, wo ich den Auftrag bekommen hatte. Also ich war auch niemand, der allgemein Bücher gelesen hat. Ich hatte es irgendwie, keine Ahnung. Ich habe lieber selber irgendwie immer selber Liedtexte oder selber Bücher oder Geschichten geschrieben, aber so, dass ich selber gelesen habe. Meine Eltern jetzt manchmal noch sagen, wie kann es sein, dass du Hörbücher sprichst? Du hast als Kind in deiner Jugend nie ein Buch angefasst.
Ja, das lustige Taschenbuch aber bestimmt. Ja.
Nee.
Comics vielleicht so auch so?
Nee. Ich habe selber so Power Ranger Comics gemalt, ja.
Ah, okay.
Ja, siehst du, okay.
Ach, zeichnen tust du auch noch?
Ja, mehr schlecht als recht, würde ich sagen.
Okay.
Also mit einem Freund haben wir uns so eigene Power Rangers ausgedacht und dann hat jeder für sich so Power Rangers Comics gemacht.
Ja.
Aber das war jetzt, nee, das ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich vorzeigbar, was da rauskam.
Was hast du denn deinen Eltern geantwortet, dass sie dich gefragt haben? Und oder war das mehr so eine rhetorische Frage? Haben sie darauf eine Antwort?
Es war zumindest, glaube ich, chinesisch keine Antwort. Da hatten sie keine Antwort darauf erwartet, nee. Das war eher so, ist ja nicht möglich, dass du sowas keine jetzt Angst. Machst.
Ja, und mittlerweile wird es ja wahrscheinlich so sein, wahrscheinlich aus Zeitgründen, dass du, wenn du Bücher liest, dann tatsächlich die du dann auch vertonst, oder?
Genau,
würde ich mal, ja. Weil das, ansonsten wird es dann immer mehr und dann schweift man wahrscheinlich auch ab zwischen dem, was man privat lesen würde und dem, was man gerade beruflich auch noch einsprechen muss, dann hin und her. Das heißt, wenn du dann abends ins Bett gehst oder so, dann ist jetzt nicht das Buch auf dem Nachttisch. Hörst du Hörspiele oder so? Also bist du ja auch ein Hörspiel, du bist ja eigentlich auch ein Kassettenkind noch, oder? Naja, fast schon, vielleicht ja, auch mehr CD.
Früher zum Einschlafen noch gab es Pumuckl-Kassetten.
Ja. Ah,
okay.
Pumuckl und seinem SD, da, ja.
Auch eine tolle Stimme, ja.
Auch eine super Stimme und da kann man direkt nochmal einen Ausflug Richtung KI machen. Hast du das mitbekommen, ja. Die neue Pumuckl-Serie. Da gibt es ja tatsächlich jetzt auch zwei Varianten, die man sich anhören kann. Und
ja, genau.
Da wurden die Erben gefragt von Hans Klarin, ob das für sie okay ist, wenn da mit der KI-Stimme der Sprecher nochmal angepasst wird, die Stimme und wie das Pumuckl wieder wie Hans Klarin klingt. Finde ich sehr spannend. Zumindest ist es, also da bin ich auch hin und her gerissen, aber man muss sagen, zumindest ist das etwas, wo dann die Erben nochmal gefragt wurden. Ne? Also man hat es nicht einfach so gemacht.
Das stimmt.
Ja, so. Wie das für den Sprecher sein muss, ist so ein anderer Aspekt. Ne? Weil du sprichst ja was ein und dann wird deine Stimme verfremdet. Das ist vielleicht auch komisch, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass so der Knackpunkt mit der KI-Sache gar nicht mal so diese Verfremdung oder so an sich ist. Ich glaube, es ist eher diese Sache, dass du nicht mehr kontrollieren kannst, ob man jetzt deine Stimme irgendwie zweckentfremdet oder irgendwie anders nutzt. Ich glaube eher so, wenn man jetzt offen zu jemandem hingehen würde, zu einer Sprecherin oder einem Sprecher und sagt, wir hätten gerne deine Stimme und würden die mit KI, keine Ahnung, du bist auch irgendwie daran beteiligt, dann glaube ich, wäre das jetzt nur nicht so das Riesenthema. Aber das Problem ist eben einfach, dass es ja willkürlich genutzt werden kann und du gar keinen Überblick mehr hast, wer wo jetzt die Sache nimmt.
Ja, das stimmt. Genau, nicht mehr die Kontrolle zu haben über die eigene Stimme. Zum Beispiel oder so. Ja, das ist ein Thema, das verstehe ich. Cool. Dann würde ich jetzt mal das Fernglas in die Hand nehmen.
Ja, gerne.
In die Zukunft schauen und dich gerne fragen, was dürfen wir denn demnächst von dir hören? Was gibt's da für Projekte? Darfst du da schon über Themen sprechen, die du demnächst machen wirst oder schon gemacht hast?
Also das ist tatsächlich, was ich anfangs so gar nicht gecheckt habe, warum das so ist. In erster Linie ist beim Synchron ist es beispielsweise auch so, sobald die Studiotür aufgeht, werden im Studio drin die Bildschirme schwarz. Also so heftig ist das da mit Datenschutz und allem. Also da kriegt man selber auch, ne? Du fährst hin, du kriegst auch nur so kurze Info, du sprichst das und das. Und wenn du drin bist, erst erfährst du so ein bisschen mehr Hintergründe über den Charakter oder die Rolle, die du machst. Aber da unterschreibst du natürlich dann Verträge und da darfst du eigentlich, auch wo ich mir immer denke, naja, wenn du ja nichts spoilerst und Werbung dafür machst, wäre das ja eigentlich nicht schlecht für die Leute, die die Filme produzieren oder so, weil aber das ist da gar nicht gewünscht. Deswegen Synchron ist es schwierig und es ist auch immer sehr, sehr kurzfristig. Also ich glaube, das ist dann sicher anders, wenn du große Rollen sprichst, wo du natürlich dann weiter im Voraus planen musst, aber im Synchron ist es tatsächlich nach wie vor so, dass ich heute angerufen werde und das heißt, hast du morgen Zeit, hast du nächste Woche Zeit, das heißt, da könnte ich jetzt gar keinen Ausblick so wirklich geben. Und aktuell ist es mit den Hörbüchern so das Gleiche, also dass es immer sehr kurzfristig kommt, die man jetzt ist Ende des Jahres, da wird es dann allgemein ein bisschen ruhiger und da planen die ja fürs nächste Jahr, da kommen vielleicht dann so Ende des Jahres die neuen Anfragen für Januar, Februar dann, hoffentlich eben auch Symiala Band 3. Was jetzt aktuell so ist, ist, man hört mich jetzt, was jetzt vor kurzem erst rauskam, deswegen darf ich es auch sagen, bei einer bestimmten Burgerkette spreche ich den Abbinder, der fragt, der nach dem neuen McSpicy fragt und ich sage am Ende, na, endlich scharf genug. Quasi aktuelle...
Ich glaube, die habe ich schon, ja? Hab ich schon gesehen, glaube ich, ja.
Das ist jetzt so das Neueste und Aktuellste, so diese McDonald's-Werbesache. Ja. Und alles andere ist immer relativ, also die Auftrag und dann die Ausführung sind immer aktuell bei mir zumindest sehr nah beieinander.
Ah, ja.
Deswegen ist so der Ausblick in die Ferne mit dem Fernglas ein bisschen schwierig.
Ja, das verstehe ich. Ja. Wie lange brauchst du denn so in der Regel für das Vertonen von einem Roman? Also sagen wir jetzt mal Symiala, zweiter Band. Wie lange liest du denn da dran? Also ist das dann 1:1 zu dem, was am Ende bei rauskommt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also da kann ich jetzt auch nur sagen, dass ja viele halt ganz andere oder natürlich jeder Sprecher, jede Sprecherin verschiedene Herangehensweisen hat. Mhm. Ich habe es jetzt mal so runtergebrochen, dass ich sage, eine Stunde Hörbuch, die du am Ende hörst, brauche ich in etwa das Doppelte, also 2 Stunden.
Mhm.
Es sei denn, ich hatte letztens zum Beispiel ein Buch über das alte Rom, über das alte Imperium Rom, was ein Sachbuch war. Da hatte ich parallel im Internet Aussprachedateien offen und ChatGPT, um das zu verifizieren, weil viele lateinische und römische und griechische Begriffe waren. Das hat definitiv länger gedauert.
Oh ja, das glaube ich.
Aber bei Symiala war es eben, weil es auch von der Schreibart und vom Schreibstil her sehr schön zu lesen war, würde ich sagen, das ging relativ fix. Weil man einfach, ja, das kommt auch, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie gut du dich in so eine Geschichte mit reinversetzen kannst.
Ja. Ja, das stimmt. Also, ja. Dass du nicht so schnell irgendwie aus der Stimmung rauskommst und dann kannst du wahrscheinlich auch mehr am Stück lesen, bis halt irgendwann die Stimme wahrscheinlich dann einfach sagt, okay, ich brauche mal eine Pause, mach mal einen Break bitte.
Oder bis die Wohnung über mir, das ist so das Einzige, was man schwer aus so Studios rauskriegt, diese tiefen Vibrationen, bis die ihre Waschmaschine anschmeißt. Dann muss ich kurz, zumindest wenn die schleudert, muss ich kurz Pause machen, weil dann macht sie im Studio, hörst du übers Mikrofon, das ist ja auch sehr sensibel, hörst du schon dieses macht sich nicht so gut vielleicht.
Das ist dann der Nachteil an einem Heimstudio, ne? Ja. Das passiert. Ja, ich lege ja auch schon immer das Telefon aus dem Flur nochmal weg, wenn wir hier Podcasts aufnehmen und so und hoffe, dass die Kinder von oben nicht zu laut durchs Treppenhaus poltern, aber im Podcast ist es ja noch verzeihbar. Aber wenn man natürlich professionell ein Hörbuch einliest, dann ist so eine Störung natürlich.
Da würde ein Fantasy-Hörer die Waschmaschine wahrscheinlich aus dem Thema rausreißen. Insofern
ja,
ist es.
Kommt noch dazu, ja.
Ist es tatsächlich ganz gut. Aber du hast ja, wenn ich das so sehe, den Raum, den du da nutzt zum Einsprechen, der ist schon richtig gut verkleidet auch, ne? Also
ja, mit. Also ich habe anfangs Sound gestartet bei mir zu Hause unter der Dachschräge.
Ja.
Weil, du musst ja erstmal so in die Richtung kommen, dass du sagst, es rentiert sich jetzt auch, dass man da mehr investiert. Und dann unter der Dachschräge ging es halt nur, wenn es nicht geregnet oder auch nicht gewindet hat.
Ja.
Dann habe ich irgendwann mal so den nächsten Schritt gemacht, bin in den Gemeinschaftskeller runter. Also ich wohne in einem Mehrparteienhaus in München und war dann im Gemeinschaftskeller, habe mir da so ein kleines Studio reingebaut, war aber auch habe dann meistens abends, nachts aufgenommen, weil tagsüber im Treppenhaus natürlich auch Halligalli war. Aber irgendwann dann habe ich den Schritt gewagt, habe dann zum Glück sehr in der Nähe so einen Hobbyraum gefunden und habe mir den dann auch mit Trockenbauwänden und allem drum und dran selber ausgebaut und da jetzt mein eigenes kleines Home-Studio drin.
Cool.
Und bis das auf schön. Die Waschmaschine oben ist eigentlich alles ganz, also höre ich hier drin nichts. Aber ist einmal dann eine Zwangspause, das schadet vielleicht auch nicht so zwischendrin für die Stimme.
Ja. Ja. Wollte ich gerade sagen, man muss ja auch mal Pause machen, ne? Die Stimmen, gibt's da, hast du da bestimmte Mittelchen und Wege oder bestimmte Rituale, wie du dann die Stimme, ich meine, das ist ja, wenn man so ein komplettes Hörbuch, was ja, du sagst, du brauchst, also, keine Ahnung, Simiala 1 oder 2, die sind, glaube ich, so, sind die fast 20 Stunden lang?
Das ist 18 noch was, ja, ein bisschen über 18 ja, Stunden 18 ist das erste. Keks,
genau, ja, du sagst, du brauchst das Doppelte, da bist du ja wahrscheinlich auch dann 8 Stunden am Tag dabei, so wie jeder, ich sag mal in Anführungszeichen, jeder, der so seinen 9-to-5-Job hat, da braucht man ja auch mal Pausen zwischendurch und muss mal sehen, dass die Stimme bleibt. Gibt es da besondere Pflege für dann? Wie macht man das so als professioneller Sprecher?
Also mir wurde mal gesagt, dass ich das Glück habe, dass dadurch, dass ich schon lange Musiker und Sänger bin, die Stimme halt recht gut trainiert ist. Was aber jetzt in der Kombi natürlich, wenn ich dann zweimal die Woche Bandprobe habe und den ganzen Tag spreche, auch sehr ungut ist, was ich jetzt auch teilweise Ende des Jahres extrem merke auch, weil ich hatte also sehr viele Hörbuchstunden dieses Jahr. Aber tatsächlich auch für jeder, der das jetzt hier hört und vielleicht Interesse auch selber am SprecherInnenberuf hat, das Wichtigste ist tatsächlich Logopädie. Weil man meint immer so, ja, erst Ausbildung, sprechen lernen, aber es ist tatsächlich für die Stimme, wo du sagst, du machst die fit und du lernst auch zum Beispiel Dialekte rauskriegen. Ich meine, das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber es gibt ja auch bei den Logopäden, Logopädinnen so Dialektcoachings, wo du auch deinen Dialekt irgendwie reduzieren kannst. Und da kriegst du recht viele Übungen an die Hand, wie du die Stimme erstmal gut aufwärmst und dann auch dauerhaft so ein bisschen fit hältst. Also Logopädie ist da so eine der ersten Anlaufstellen.
Ja, man muss schon was dafür tun. Ja, das ist vielleicht stellen sich das manche auch gar nicht so schwer vor und deswegen ist es ja gut, dass wir heute mal einen Profi hier bei uns hatten, der uns da mal ein bisschen mehr darüber erzählt hat, wie das Leben im Beruf Sprecher so ist. Ja, vielen Dank erstmal dafür.
Gerne, ich sag danke.
Das war sehr, sehr spaßig, sehr erhellend und sehr interessant vor allen Dingen. Und wir hoffen ja, also wir, Dennis und ich, wir gehen ja davon aus, dass wir dich auf jeden Fall beim dritten Band Simiala auch wieder hören werden, weil alles andere wäre ja Quatsch, wenn man dich das nicht weiter einsprechen lassen würde. Von daher freuen wir uns da auch schon mal drauf und wie gesagt, vielen Dank. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich dir auch und hoffentlich auch unseren ZuhörerInnen da draußen. Und Martin, danke dir.
Auch nochmal vielen Dank, war echt spaßig. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht ja nach Band 3 sollte der wirklich mit mir besetzt werden, dann hören wir uns danach vielleicht auch nochmal. Je nachdem, ob ihr noch mehr Lust habt.
Sehr gerne, sehr gerne. Also wir würden uns bestimmt freuen. Ich glaube, Dennis wird mir da nicht widersprechen.
Auf gar keinen Fall.
Dennis ist so ein bisschen unser Experte, in Anführungszeichen, für SynchronsprecherInnen. Mhm. Da hat er ein ganz besonderes Faible für, ich auch natürlich. Aber gerade da ist Dennis auch, glaube ich, heute sehr erfreut, dass du da warst. Und vielen Dank. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir sind sicherlich bald wieder da für euch mit einer weiteren Folge unseres wunderbaren Lütje-Lage-Podcasts aus der größten, tollsten, besten niedersächsischen Landeshauptstadt der Welt. Und in diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns wieder. Bis denne.
Tschüss.
Bis denn und bis zum nächsten Mal beim Lütje-Lage-Podcast.